Gesundheit zählt zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein gutes Leben. Und auch in diesem für jeden Einzelnen so wichtigen Bereich spielen digitale Lösungen eine enorm wichtige Rolle. Doch wie können innovative Technologien und künstliche Intelligenz die Diagnostik und die Therapie unterstützen, ohne den Menschen aus dem Blick zu verlieren? Das Wissenschaftsjahr 2026, Medizin der Zukunft, zeigt auf, wie Forschende mit ihren Ideen und Lösungen schon heute die Medizin von morgen formen. Eine Medizin, die präventiv, personalisiert, digital und partizipativ ist. Zu diesen Forschenden zählen auch die Mitarbeitenden der Healthcare-Abteilung des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik. Ihre Abteilungsleiterin Dr. Anja Burmann ist heute unser Gast in dieser Episode von Die Datenräumer, dem Podcast des Fraunhofer ISST rund um Innovationen aus Daten. Mein Name ist Britta Klocke und ich freue mich, gemeinsam mit Anja den Blick darauf zu lenken, welchen Beitrag die Digitalisierung zu einer besseren Medizin leistet. Herzlich willkommen, Anja.
Hallo, Britta.
Anja, es ist total schön, dass du da bist und ich würde gerne zu Beginn mit dir den Bogen einmal ganz groß spannen. Was bedeutet für dich Medizin der Zukunft?
Die Medizin der Zukunft bedeutet für mich, dass wir Daten ganzheitlich nutzen können, dass wir quasi eine ganzheitliche Historie des Individuums zum Zeitpunkt, wo es notwendig ist, also zum Zeitpunkt einer Behandlung, zur Verfügung stehen haben, um eine personalisierte Behandlungs- oder Therapieentscheidung eben treffen zu können. Das bedeutet also, dass Daten eine zentralere Rolle spielen und diese auch organisations- und systemübergreifend genutzt werden können, um eben ja eine personalisierte und digitale, selbstlernende Medizin der Zukunft zu ermöglichen.
Das klingt auf jeden Fall spannend und berührt auch schon einige Aspekte dessen, was sich sozusagen hinter diesem Wissenschaftsjahr 2026 Medizin der Zukunft verbirgt. Da gibt es nämlich 5 zentrale Themenfelder, die in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. Und ich würde gerne im Folgenden mit dir so ein bisschen durch alle mal einmal durchgucken und unseren Beitrag darauf nochmal anschauen. Das beginnt ganz klassisch mit der Prävention. Kannst du da mal berichten, was Digitalisierung schon in dem Umfeld leisten kann? Also im Prinzip dafür leisten kann, dass Menschen gar nicht erst krank werden?
Ich fange nochmal an beim Thema Digital Health, was quasi der Einsatz von digitalen Technologien im Gesundheitswesen ist, um ja den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Also Digitalisierung zu nutzen, um eine effizientere, qualitativ hochwertigere und einfacher zugängliche Medizin zu ermöglichen. Und der Bereich der Prävention, da unterscheiden wir ja unterschiedliche Arten von Prävention. Einmal Primärprävention, das bedeutet die Verhinderung von Krankheiten durch Anpassung von individuellem Verhalten. Dann gibt es die Sekundärprävention. Das bedeutet also die Früherkennung von möglicherweise auftretenden Erkrankungen und die Tertiärprävention. Das bedeutet also die Reduktion von Folgen nach dem Auftreten einer Erkrankung. Und diese Felder muss man auch unterschiedlich betrachten, wenn wir quasi über das Potenzial von Digitalisierung sprechen. Wir fokussieren uns in unserer Forschung hauptsächlich auf den Bereich der Sekundärprävention, also die Früherkennung von Erkrankungen, was wir ja zum Beispiel in unserem Projekt IDERA machen, wo wir versuchen, Daten zu individuellen Prädispositionen von Menschen zu berücksichtigen, Umweltfaktoren mit einzubeziehen, aber auch Informationen aus dem Screening, um möglicherweise auftretende Lungenkarzinome möglichst frühzeitig antizipieren zu können, beziehungsweise ja so Risikoprofile zu bilden, um das Auftreten von Lungenerkrankungen antizipieren zu können. Was aus meiner Sicht ein schönes Beispiel für den Einsatz von digitalen Technologien zum Zwecke der Prävention eben ist. Wahrscheinlich denken aber unsere Zuhörerinnen vor allem erstmal an den Bereich der Primärprävention. Also das bedeutet die Unterstützung oder die Nutzung von digitalen Technologien, um das individuelle Verhalten anzupassen in Bezug auf, eigentlich wissen wir ja relativ gut, was uns gesund hält. Dass wir uns viel bewegen, dass wir wenig Zucker konsumieren, dass wir wenig Alkohol konsumieren. Also das heißt, das Wissen ist eigentlich da.
Die Herausforderung, dann kommt der innere Schweinehund.
Die Herausforderung ist genau, diesen Versuchungen auch zu widerstehen. Und ich glaube, dass Digitalisierung da durchaus ein Faktor sein kann, Incentives zu schaffen oder auch gamifizierte Ansätze zu nutzen, um das eigene Verhalten darauf zu optimieren. Aber ich glaube eben auch, dass vor allem in diesem Bereich Digitalisierung auch ein gewisses Risiko darstellt, weil es im Grunde ja eine neue Volksdroge auch wieder darstellt. Also wenn ich es an meinem eigenen Verhalten reflektiere, man zum Beispiel mehr den Spielmechanismus bedient, als tatsächlich eigentlich den eigentlichen Sinn zu verfolgen, dann stellt die digitale Lösung selbst auch ein erhöhtes Risiko dar, was wir vor allem bei jungen Leuten sehen, die wahrscheinlich ja Digitalisierung zu viel und zu häufig konsumieren. Das ist also im Grunde ja potenziell ein neuer Risikofaktor, der damit wiederum auch einhergeht. Also die Anpassung des Verhaltens des Individuums halte ich persönlich auch für relativ schwierig, weil wir uns da auch als Gesellschaft dann die Frage stellen müssen, wollen wir das überhaupt? Denn dann gibt es, glaube ich, durchaus größere Stellschrauben in Bezug auf Zucker, Spaß an Bewegung und so weiter, die ja über digitale Incentives hinausgehen sollten.
Das finde ich auf jeden Fall einen ganz spannenden Aspekt, dass man nicht nur sagt, Digitalisierung ist sozusagen immer ein Teil der Lösung, sondern man muss eben auch die kritischen Aspekte sehen. Und nichtsdestotrotz zeigen ja Beispiele wie Edera eben auch das große Potenzial, das eben in digitalen Lösungen liegen kann. Du hast jetzt gerade schon ganz oft das Thema Individuum angesprochen, also sozusagen die individuelle Sicht auf die eigene Gesundheit. Personalisierte Medizin ist auch ein wichtiger Faktor im Wissenschaftsjahr. Warum kann man nicht alle Menschen gleich behandeln? Also warum ist dieser Aspekt, das Individuum in den Mittelpunkt zu rücken, tatsächlich so wichtig?
Naja, das ist wichtig, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, je nachdem, welchem Geschlecht wir angehören oder uns zugehörig fühlen, wie viel wir wiegen, wie alt wir sind, aber auch unser hormoneller Zustand schwankt. Zum Beispiel bei uns Frauen ist das, da weiß das jeder über den Zyklus hinweg, aber auch ja bei uns als Individuen allgemein über die Tageszeit. Melatonin, Serotonin werden unterschiedlich ausgeschüttet, um den Wach-Schlafzyklus quasi zu steuern. Und abhängig zum Beispiel auch vom Zeitpunkt einer Medikamentengabe kann auch das Auftreten von Nebenwirkungen unterschiedlich stark sein. Das heißt, den Menschen als Individuum zu betrachten, macht nicht nur in Bezug auf die Geschlechter Sinn, sondern eben auch unabhängig davon in Bezug auf den Zeitpunkt von einer Behandlung, aber ja eben auch jeder, der abweicht quasi vom Stereotypen, anhand dessen medizinisches Wissen in der Vergangenheit generiert wurde, profitiert im Grunde von diesem Ansatz, die Medizin nach dem One-Size-Fits-All-Prinzip zu überwinden, hin zu, wir nutzen Daten individualisiert, um eine personalisierte Medizin zu ermöglichen.
Jetzt ist Digitalisierung ja ganz oft dafür da, sagen wir mal, mit großen Datenbeständen umzugehen, mit großen Zahlen umzugehen und so weiter. Inwieweit leistet Digitalisierung für den Bereich eben auch einen Beitrag, tatsächlich das Individuum in den Mittelpunkt rücken zu können?
Ja, ich glaube, wir können einfach unterschiedliche Daten auch zur Diagnostik, zur Prävention und zur Therapie heranziehen, die wir bisher gar nicht so unbedingt in solche Entscheidungen mit einbezogen haben. Das heißt, wir haben nicht nur die Informationen aus der mittlerweile elektronischen Patientenakte, die digital gespeichert sind und auch über Leistungserbringer hinweg verfügbar gemacht werden, sondern wir können eben auch Umweltdaten mit einbeziehen, Consumer-Daten aus Wearables, die man dann eben mitbringt, zum Beispiel auch über die EPA bereitstellt. Also das heißt, wir können viel ganzheitlichere Datenquellen mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Und das ist dann ja auch ein Punkt, der ja auch im Wissenschaftsjahr von Relevanz ist. Also die Partizipation von Individuen an sowohl der Prävention als auch an der Therapiesteuerung und der Adhärenz. Das ist aus meiner Sicht ein großes Potenzial, was die Digitalisierung eben bietet. Vor allem der Einbezug von heterogenen Datenquellen, was wir in der Vergangenheit gar nicht so stark gemacht haben.
Also im Prinzip, dass die großen Daten dabei helfen, es noch individueller zu machen.
Genau, so kann man es bezeichnen.
Wir haben jetzt schon viel über Individualisierung gesprochen und eben auch schon ein Stück weit über den Aspekt Männer- und Frauengesundheit in ihrer Unterschiedlichkeit. Das Thema Frauengesundheit ist tatsächlich auch eins der Themen im Wissenschaftsjahr. Gibt es da spezielle Themen oder vielleicht auch spezielle Forschung, die ihr dazu macht in der Abteilung, die in dem Bereich aktiv ist?
Ich glaube, dass unsere Forschung ganz grundsätzlich darauf einzahlt, uns als Individuen, aber eben auch als Mann und Frau differenziert zu betrachten. Denn ja, ich hatte es gerade schon gesagt, medizinisches Wissen wurde in der Vergangenheit vor allem an Stereotypen generiert. Das bedeutet also, klinische Studien werden durchgeführt. Es gibt eine kontrollierte Forschungsfrage, anhand derer Daten generiert werden. Diese werden dann ausgewertet, werden publiziert, werden in Leitlinien überführt und werden dann quasi in medizinisches Wissen auch in der Ausbildung in die Verbreitung gebracht. Personalisierte Medizin im Sinne von auch unterschiedliche Betrachtungen des Geschlechts bedeutet dann eben die Überwindung. Das bedeutet auch, dass in diesem Prozess der Wissensgenerierung Daten differenziert betrachtet werden. Einerseits, dass in solchen kontrollierten Forschungszusammenhängen die Geschlechter zum Beispiel differenziert betrachtet werden, aber eben auch, dass wir mehr Daten aus dem klinischen Alltag für die Wissensgenerierung in der Medizin nutzen können. Das sehen wir in Initiativen wie der Medizininformatik, die Datenintegrationszentren an Universitätskliniken aufbauen, wobei wir mithelfen. Das bedeutet also, dass Daten aus der Versorgung standardmäßig in solche Datentöpfe, Repositorien überführt werden, um dann für Sekundärnutzung, also Auswertung, Wissensgenerierung genutzt werden können. Das bedeutet also, Daten werden nicht nur in kontrollierten Studien generiert, sondern eben auch aus dem klinischen Alltag für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Und das ermöglicht natürlich viel differenziertere Betrachtungen, auch nach unterschiedlichen Faktoren, nicht nur nach dem Geschlecht, sondern ja auch nach anderen Parametern, was eben die Grundlage auch für eine differenziertere Herangehensweise und einen personalisierteren Ansatz in der Behandlung dann eben ermöglicht. Ich glaube, da sind wir mittlerweile auf einem wirklich guten Weg. Ja, einerseits mit den Datenintegrationszentren, dann das Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Also wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Repositorien, die entstehen, die ja Daten aus der Versorgung standardmäßig nutzbar machen sollen. Das nennt sich dann Real World Data und Real World Evidence. Und die Klammer darüber bildet dann eben ja in der Zukunft der European Health Data Space, woran wir ebenfalls mitwirken. Das bedeutet also, diese Daten auch über Datentöpfe hinweg miteinander verknüpfbar zu machen, nutzbar zu machen, um daraus dann eben ja differenziertes Wissen unter anderem auch abzuleiten.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich denke, da sind viele Rückschlüsse möglich, die man heute in der Medizin eben noch gar nicht so ziehen kann, wenn man diese Daten so zur Verfügung hat. Kannst du zum Abschluss nochmal zusammenfassen, wie deine Vision für die Medizin der Zukunft aussieht?
Für mich ist es einerseits ja der Einbezug von heterogenen Datenquellen, also ja, dass wir nicht nur Daten aus Studien, aus spezialisierten Zentren, sondern eben auch Informationen aus pharmazeutischen Unternehmen zu Therapien und Wirkung von diesen Consumer- und Umweltdaten von Patientinnen selbst mit einbeziehen können. Das machen wir, glaube ich, schon ganz gut, wie gesagt, über so Repositorien, die entstehen, auch über den European Health Data Space. Die Magie aus meiner Sicht entsteht genau dann, wenn wir diese beiden Datennutzungszwecke, also die primäre Datennutzung im Sinne der Versorgung und die sekundäre Datennutzung für Forschung und Entwicklung, dann eben auch miteinander verknüpfen und Daten, die in der Versorgung entstehen, sofort in die Forschung fließen und auch in die andere Richtung. Das heißt, ein selbstlernendes und datenbasiertes Gesundheitssystem der Zukunft, wo Daten zwischen Forschung und Versorgung hin und her fließen können. Das ermöglicht dann eben nämlich genau diese individualisierte Gesundheitsdienstleistung, wo Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder auch Wohnort eben einen personalisierten Zugang und eine personalisierte Prävention und Therapie ermöglicht bekommen.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Vision, die Hoffnung auf eine gute Medizin in der Zukunft macht. Kannst du noch mal konkret sagen, wie der Beitrag des Fraunhofer ISST in dem Thema aussieht? Woran genau arbeitet die Abteilung Healthcare hier am Institut?
Ja, gerne. Ich hatte gerade schon einige Projekte genannt, aber ich fasse es nochmal von der anderen Seite zusammen. Wir arbeiten in der Abteilung Gesundheitswesen vor allem in drei Schwerpunktbereichen. Was Reifegrade oder digitalen Reifegrad von Organisationen selbst angeht, also Leistungserbringerorganisationen, aber auch Kostenträger, auch Health-IT-Unternehmen, die alle einen Beitrag zur Medizin der Zukunft leisten. Das bedeutet also digitale, strukturelle, organisatorische Interoperabilität zwischen Daten, Systemen und Organisationen herzustellen. Das nennen wir das Cluster Health Information Exchange, wo es also darum geht, Datenstrukturen, heterogene Versorgungssysteme miteinander zu verknüpfen. Dann gerade schon genannt der Bereich des European Health Data Space. Das haben wir auch in einer Forschungsgruppe abgebildet, die nennt sich Personal Data Ecosystems. Da geht es dann eben um genau solche interorganisationalen Prozesse und auch Technologien, um Daten zwischen Repositorien nutzbar zu machen. Und der dritte Bereich ist dann Applications and Analytics. Also wenn wir Daten besser nutzen können, dann müssen wir das natürlich auch in Mehrwerte übersetzen. Das ist wahrscheinlich auch das, was uns als Individuen am meisten interessiert. Also welche smarten Services kann ich jetzt persönlich benutzen? Welche smarten Services kann mein Leistungserbringer, mein Arzt, meine Ärztin benutzen, um meine Diagnose besser zu stellen? Wie können Daten besser verarbeitet werden? Also Datenanalyse, um Services für personalisierte Medizin dann auch tatsächlich in nutzbare Mehrwerte zu übersetzen.
Auf jeden Fall ein großes und spannendes Forschungsfeld. Ich habe viel gelernt in unserem Gespräch und möchte mich ganz herzlich bei dir für die Einblicke, die du uns gegeben hast, bedanken. Wir sind nämlich tatsächlich schon am Ende angelangt. Ja, ich glaube, wir haben heute wirklich viele Insiderblicke in die Medizin der Zukunft erhalten und in das, worauf wir uns freuen können, worauf wir gespannt sein können, was in der Medizin eben noch passieren wird, unterstützt durch Digitalisierung. Und insofern möchte ich dir für heute erst einmal danken und ich freue mich schon jetzt darauf, einzelne Themen dann nochmal tiefer zu beleuchten. Danke dir.
Lieben Dank.
Was gibt es sonst noch Berichtenswertes aus der Welt der Daten? Dazu nun drei Nachrichten, drei Minuten mit meiner Kollegin Charlotte Neiperk. Hallo Charlotte, was hast du uns heute an Neuigkeiten mitgebracht?
Hallo Britta. Ja, passend zum Thema der heutigen Folge können Fachbesucherinnen und Fachbesucher im April auf der Messe DEMEA entdecken, wie wir am Fraunhofer ISST die Zukunft der Medizin gestalten. Das Healthcare-Team rund um Anja Burmann präsentiert sein Portfolio vom 21. bis 23. April 2026 auf dem Fraunhofer Stand in der Halle 2.2 auf der DEMEA in Berlin. Ebenfalls aus dem Healthcare-Team kommt eine interessante neue Fachveröffentlichung. Darin beschäftigen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Behandlung der Chagas-Krankheit, die durch bestimmte Wanzen übertragen wird und nach wie vor ein großes globales Gesundheitsproblem darstellt. Um Patientinnen und Patienten gezielt für teure Tests, die die Krankheit bestätigen, priorisieren zu können, haben sie eine algorithmische Pipeline entwickelt. Die Pipeline analysiert subtile EKG-Daten der Patientinnen und Patienten und kann auf diese Weise einschätzen, wie hoch das Risiko einer Erkrankung eines Patienten ist. Das Modell hat großes Potenzial, die Diagnosegenauigkeit zu verbessern und die Morbidität im Zusammenhang mit der Chagas-Krankheit zu verringern. Last but not least noch ein sehr erfreulicher persönlicher Erfolg. Genau ein Jahr nach seiner Promotionsprüfung wurde unser Kollege Hendrik van der Valk vom Fraunhofer ISST im Dezember mit dem Dissertationspreis der Technischen Universität Dortmund im Bereich Maschinenbau ausgezeichnet. In seiner Arbeit hat sich Hendrik mit digitalen Zwillingen und deren Umsetzung in industriellen Systemen beschäftigt.
Vielen Dank, Charlotte. Da gibt es definitiv noch viele weitere Innovationen aus Daten zu entdecken. Die Links zu den Beiträgen, die Charlotte im Nachrichtenteil vorgestellt hat, findet ihr alle in den Shownotes. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Falls es euch gefallen hat, reist gerne weiter mit uns durch die Welt der Datenökosysteme und abonniert die Datenräumer auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns auch über Feedback, zum Beispiel per Mail an podcast@isst.fraunhofer.de. Das findet ihr auch nochmal als Kontaktangabe in den Shownotes. Für heute jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat mit einer neuen Folge.